Wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Alten Testament und schlagen dazu den Psalm 11 auf und nehmen zwei Verse da heraus, Vers 4 und Vers 5. Psalm 11, ab Vers 4. Da heißt es, Jehova ist in seinem heiligen Palast. Jehova, in den Himmeln ist sein Thron, seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Jehova prüft den Gerechten und den Gesetzlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Soweit Gottes Wort. War für mich heute Morgen interessant, wie in der Schriftlesung, gerade in ähnlicher Weise, das Herabschauen Gottes auf uns wiederholt angesprochen wurde. Und genau das ist ja auch für uns heute der Gegenstand unserer Betrachtung. Wir wollen uns insbesondere sein Herabschauen in der Beziehung der Prüfung Gottes erkennen. Viele Stellen in der Heiligen Schrift bestätigen uns geradezu diese Tatsache, dass Gott den Menschen prüft. Und hier heißt es, dass Gott sowohl den Gerechten als auch den Gottlosen in seine Prüfung nimmt. Vom Thron des Himmels herab schauen seine Augen, und zwar beständiglich, auf uns. Wer aber Gewalttat liebt, den hasst Gottes Seele. Das ist seine Seele. Gott hat also auch eine Seele. Prüfungen sind vom Grundsatz her überall dort, wo das Echte vom Unechten geschieden werden soll. Gottes Zulassungen hin zu Prüfungen haben jenen Hintergrund, das Echte vom Unechten zu scheiden. Nicht allein bei den Menschenkindern, sondern die einstmalige Himmelsrebellion mit dem Herabwurf eines Drittels der ganzen Engelwelt war eigentlich nichts anderes als eine Prüfung des Echten vom Unechten. Mit dieser Prüfung wurde geschieden, was echt und was unecht war. Alles, was nicht geprüft ist, kann auch niemals den Stempel der Echtheit tragen. Darum prüft Gott. Und er hat ein Recht dazu, weil er der Schöpfer all derer seiner Geschöpfe ist. Aber die Prüfung ist nicht zuerst für Gott, sondern für uns, damit wir, ein jeder, wissen, wie wir vor Gott stehen. Bevor Gott den Menschen überhaupt prüft, weiß Gott vorher schon. Da weiß er bereits, ob wir die Prüfung bestehen oder auch nicht. Gott weiß es schon zuvor. Und dennoch prüft er um unseretwillen. Die Prüfung selbst hat die freie Willensentscheidung der Geschöpfe zur Grundlage. Niemand wird gezwungen, jeder kann auch heute in der Zeit der Gnade sündigen nach Lust und Liebe. Aber einmal wird Gott reden und wird ein gerechtes Urteil über jedes einzelne Verhalten im Leben eines Menschen abfordern. Zwischen unserer Verlorenheit dermaleinst und der Errettung liegt nichts anderes als die von Gott her vollzogene Prüfung. Das liegt dazwischen. Nicht allein der Errettung wegen prüft Gott die Menschenkinder, sondern er prüft auch den schon Gerechten in seinen Augen. Auch der wird noch weiter geprüft. Das heißt, der Herr ist, er prüft beständig uns in unserer Nachfolge, ob wir nach seinem heiligen Willen wandeln, worauf es dann in der Nachfolge letztlich und zugleich auch primär ankommt. Diese Bestätigung, die wir schlussendlich selbst erbringen müssen, nimmt der Herr für die Lohneszuteilung einmal am Richterstuhl des Christus. Wir wollen heute ein wenig ins Alte und dann auch noch ins Neue Testament hereinschauen, um über diese Frage der Prüfung Alten und Neuen Testaments Bescheid zu wissen. Im Alten Testament, da finden wir zwei Geschichten von ungeheuerlicher Mitteilungshoheit, von hohem Wert, die uns tiefe Belehrungen in der Frage der Prüfung für einen jeden Einzelnen von uns vermitteln. Es ist der Wille des lebendigen Gottes, dass wir mehr und mehr hineingelangen, um in den Mitteilungen seine Gottesabsichten auch mit uns zu erkennen und zu verstehen. Diese zwei Mitteilungen sind oder enthalten zugleich auch zwei Hauptwege, die wir in den Prüfungen sehen und finden, die uns immer wieder eine neue Bestätigung im Glaubensleben des Einzelnen erkennen lassen. Diese Prüfungen, dieser zwei Hauptwege, die uns auch für die Zeit des Neuen Testaments alle notwendigen Belehrungen zuteil werden lassen. Die erste Prüfung ist, dass wir feststehen sollen, wie es in Epheser 6, Vers 14 heißt, und ausharren sollen, dort, wohin der Herr uns berufen hat, wie es in Jakobus 1, Vers 4 heißt. In dieser ersten Frage, also feststehen und ausharren, lesen wir in 1. Samuel 13, Vers 8 bis 14. Aus zeitlichen Gründen will ich es hier nicht vorlesen. Wir können das zu Hause tun. Wir schlagen es am besten ein wenig auf, um das Gehörte dann da oder dort nachzuprüfen, ob sich's also verhält. 1. Samuel 13, Vers 14, Vers 8 bis 14. Wie Gott den damaligen ersten israelitischen König Saul auf seine Fähigkeit und auf seine Tauglichkeit für die gewaltig große Aufgabe als der bereits gesalbte König Israels prüfte. Wie wir dort in Vers 8 lesen, dauerte diese Prüfungszeit 7 Tage. 7 Tage Prüfung. Die war nach dem Willen Gottes durch den Richter, Priester, Propheten Samuel festgesetzt worden. Saul, der Mann des eigenen Willens, hatte auf das Kommen des Samuel zu warten. Das wusste er ganz genau. Und das tat er auch. In Gilgal
dem Ort der Sündenabwälzung.
Wollte man sich treffen. Das war der Treff.
Die Philisterfeinde kamen und brachen ins Land ein in jenen Tagen.
Und die waren schon sehr, sehr nahe und standen vor Gilgal.
Aber ohne Samuel konnte nicht nach dem Wohlgefallen Gottes getan werden. Er musste da sein. Gott hatte es so festgelegt. Samuel hatte im Auftrag Gottes jene notwendigen Schlachtopfer zu erbringen, um Sieg für Israel zu empfangen. Daher war das alles, was wir in dieser Bibelstelle von 1. Samuel 13 lesen, eine sehr, sehr ernste Prüfung. Sowohl für Saul als auch eine ernste Prüfung für ganz Israel. Und dann lesen wir in diesem Abschnitt, das Volk fing an, sich von Saul abzusetzen. Die haben genauso gewartet wie der Saul und der Samuel kam nicht und da fingen sie an, sich abzusetzen. Die haben sich aus dem Staube gemacht, könnten wir heute sagen. Und der Saul war ja kein Dummer. Er erkannte, wie alles das, was er als König in der Hand hatte, seinen Händen entglitt. Das sah er. Und der Samuel, der kam nicht herbei. Er kam nicht, um diese furchtbare Situation dort vor Gilgal zu wenden. Saul machte den Fehler, den heute viele Gläubige tun. Er sah, wie hypnotisch auf den Feind. Das war zwar eine Tatsache, dass der Feind immer näher, immer stärker wurde. Und dann machte Saul den zweiten Fehler. Er sah auf seine Kämpfer. Und da sah er, als er da drauf guckte, dass die immer weniger wurden. Und dann machte er einen dritten Fehler. Und wir müssen es so formulieren, zu sagen, Saul, und worauf dieser Saul nicht blickte, war auf seinen starken Gott. Er hatte überall die Augen, nur dort nicht, wo sie sein sollten. Seine Augen waren nicht bei Jehova, dem starken Gott, welcher im Gehorsam segnet und rettet. Aber jene 7 Tage müssen um sein. Sollte er, dieser König Saul, da noch länger auf den Samuel warten, während er ganz in der Ferne schon das Gerassel der Wagen, den Lärm jenes Kriegsgerätes der Feinde hört, die Ungeduld seines Herzens kam ans Licht. Sein ungebrochener, ungezügelter eigener Wille veranlasste ihn, das Brand- und das Friedensopfer am 7. Tag selbst zu schlachten. Vielleicht hat er gedacht, der Kerl, der kommt nicht. Zwar waren jene 7 geheißenen Tage noch nicht um, aber auch nach den 7 Tagen konnte er, der Saul, dieses Opfer, welches zu schlachten dem Samuel aufgetragen war, nicht annehmbar vor Gott bringen. Was hat doch der Eigenwille auf dieser Erde nicht alles schon zerstört? Der Ort der Abwälzung, Gilgal, ein Ort der Sündenabwälzung, wurde für ihn, den Saul, zu einem Ort der Sündenvermehrung. Durch seinen eigenen Willen. Spricht doch der Herr in Matthäus 9, Vers 13, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Saul, der König Israels, sollte Barmherzigkeit durch Gehorsam seinem Volke gegenüber erweisen. Und nicht sein Schlachtopfer. Das war ihm gar nicht gesagt. Warum stand Saul nicht fest? Und warum harrte er nicht aus? Weil sein Vertrauen im Herzen nicht auf den lebendigen Gott ruhte. Denn wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen, sagt der Prophet Jesaja in Kapitel 28, 16. Er eilte, um die Opfer selbst darzubringen. Ein solches Glaubensvertrauen aber finden wir beim König Saul nicht. Samuel kommt an jenem 7. Tag, wo die Zeit noch nicht um war. Es war noch Prüfungszeit, da kommt er. Aber da waren die Opferungen durch Saul beendet. Und darum sagt er in Vers 13 zu Saul, du hast töricht gehandelt. König Saul, du hast nicht beobachtet das Gebot Jehovas, deines Gottes, das er dir geboten hat. Und weil Saul die Prüfung des Wartens nicht bestand, verlor er sein Königtum, sagt die Bibel hier. Und bei Gehorsam hätte Gott sein Königtum über Israel, hören und staunen wir, auf ewig bestätigt. So steht es wörtlich da. Ja, wie aber wird der Herr Jesus deinen, unseren Wandel sehen? Wie wird er ihn beurteilen müssen aus der Perspektive göttlicher Realität? Ob wir als solche vor ihm Gott gefunden werden, die eine Prüfung des Wartens bestehen, für das Saul uns hier eine tiefe Belehrung hinterlässt. Oder greifen wir Gott in die Speichen seiner Räder, des Wagens Gottes, von dem im Alten Testament geredet ist, weil wir ihm, Gott, nicht so vertrauen, wie er darin geehrt sein will. Wenn nicht, sind wir Saul gleich. Schade um diesen Saul. Es war ein Gesalbter. königlichen Dienstes von Gott eingesetzt.
Das war der erste Weg, den wir auch im Leben wohl eines jeden Kindes Gottes finden. Und der zweite Hauptweg und die damit verbundene Belehrung, mit der wir hier zu tun haben, besteht darin, bei Auftrag Gottes unverzüglich zu gehen, wenn Gott es gebietet. In Amasas Geschichte wird dieser Mann nach 2. Samuel 19, Vers 13, durch den König David die Möglichkeit gegeben, wieder in sein hohes Amt eingeführt zu werden. In Amasas Leben wird uns eine völlig andere Prüfung gezeigt oder vor Augen geführt wie bei dem König Saul. Amasa war ein sehr, sehr fähiger Mann. Aber sein Herz hing noch an Saul. Und damit auch an seinem Sohne, der dort unter der Terebinte ein furchtbares Ende fand. Und darin war er nicht in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Er war nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wegen. Mit David war er, dieser Amasa, nicht gegangen. Er ging mit Saul, er ging mit Absalom, aber er ging nicht mit David. Durch des Königs Davids Gnade wurde er zurechtgebracht. Beim Lesen dieses Abschnitts habe ich mich immer wieder gewundert. Und ich musste sagen, wie kann das überhaupt in den Gedanken von David kommen? Aber mir wurde es immer wieder klar, nur darum, weil David ein Bild auf Christus ist, der alle seine Knechte, egal in welcher Stellung, in welchem Dienst sie sich befinden, sie zurechtbringen will. Das ist die Eigenschaft unseres Herrn. Aber was mag im Herzen Amasas vorgegangen sein, als er zu dieser Erkenntnis gelangte, dass er immer schon gegen den König David, der von Gott bestätigt war, gestanden hatte? Für ihn lag es, als David aus seinem Exil zurückkam, nahe, ein Kind des Todes zu werden. Stattdessen will der König David sein Bestes, trotz seiner üblen Vergangenheit, sein vollstes Vertrauen ihm schenken und ihn wieder in Israel zum Heerobersten einsetzen. Erinnert das nicht alles an den Verleugnungsverrat des Petrus, dem der Herr dann in Johannes 21 danach Lämmlein und Schafe anvertraut? Ich meine schon. Welch ein Schattenbild ist doch dieser David auf den Christus hierin. Amasa muss also gleich dem Petrus
in eine tiefe Reue, in eine tiefe Buße gekommen sein, als sein König David ihm ins höchste Amt einsetzen will. Das war schon ein Ding. Aber auch dieser Amasa musste gleich dem König Saul geprüft werden, ob er denn echt sei. Gott wollte diese seine Tauglichkeit für dieses hohe Amt und der damit verbundenen Stellung zu David unter Beweis stellen. Wenn Dinge in unserem Leben nicht geprüft werden, bleiben sie unecht. Durch Prüfungen in unserem Leben werden wir hingeführt, wie es in unseren Herzen aussieht. Unsere Herzen mögen rebellieren bei all den Prüfungen. Aber Gott will sie. Daher lautete des Königs Befehl, 2. Samuel 20, Vers 4. Da heißt es, berufe mir die Männer von Juda binnen 3 Tagen und stelle dich selbst hier ein. Das war der Befehl an ihn, an den Amasa. Nun, das betraf nicht die 12 Stämme Israels, betraf nur Juda. Die Kämpfer Judas sollten vor den König Israels David Aufstellung nehmen und der neue Heeroberste sollte Vorstellung finden. Trägheit und Lassheit aber darf an einem Führer Israels nicht gefunden werden. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft auch dem heutigen Volk Israels noch ein wenig eigen ist. Wenn die dazukommen, militärisch anzufassen, dann findet man Trägheit und Lassheit nicht. Wie uns die Schrift, das Wort Gottes, mitteilt, war das Volk schneller am Platze als Amasa. Damit hat er die ihm auferlegte Prüfung seitens Gottes nicht bestanden. Er fehlte. Amasa bewies damit seine absolute Unfähigkeit als Heeroberster, diesen Aufgaben nicht gewachsen zu sein. Das hat er bewiesen. Und infolge dieser seiner Lauheit, beachten wir das, fand er nach 2. Samuel 20, Vers 10, einen ganz furchtbaren Tod. Den hat er sich selbst herbeigeholt. Die Prüfung Sauls bestand darin, 7 Tage festzustehen und auszuharren. Er bestand nicht. Die Prüfung Amasas bestand darin, einen königlichen Befehl innerhalb von 3 Tagen nachzukommen und mit dem geforderten Volk aus Juda sich selbst einzustellen. Er, Amasa, bestand nicht. Das waren die Schattenbilder des Alten Testaments, die für uns von hoher Belehrung sind, aber tiefe geistliche Warnungen sind auch für uns alle enthalten in der Zeit des Neuen Testaments. Und darum wollen wir jetzt ins Neue Testament hereingehen, um diese beiden Prüfungsarten im Neuen Testament wieder zu finden. An einem Manne, der uns namentlich genannt ist, im Neuen Testament, wie er in diesen beiden Prüfungen stand und sich verhielt. Hohe Belehrungen sind. Ach, dass wir das Wort Gottes recht lieb haben möchten, damit es uns aufgetan werde zu tiefer Erkenntnis seines Wortes und damit zu seiner Belehrung. Wir sehen in dem Timotheus einen Gläubigen, welcher in diesen beiden Hauptlinien geprüft wurde. 1. Timotheus 1, Vers 3, wo wir lesen. Da schreibt der Paulus ihm, so wie ich dich bat, in Ephesus zu bleiben, Punkt, Punkt, Punkt. Das war eine Weisung. Oder in Kapitel 3, Vers 14, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, Punkt, Punkt, Punkt. Nicht wahr? Und in Kapitel 4, Vers 13 heißt es, bis ich komme, Punkt, Punkt. Timotheus hatte also nach diesen drei Bibelstellen zu bleiben. Zu bleiben an dem Platze, der ihm geheißen war. Und er hatte seinen Dienst dort auszuführen und nicht anderswo. Das entspricht der Prüfung des Saulus. Wir könnten fragen, worin bestand dieser sein Dienst? Da können wir antworten, wie es heißt, mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Und dann sagt Paulus ihm noch etwas, dass er das alles, was er ihm geschrieben hat, sorgfältig bedenken sollte. Das heißt, er sollte sich nicht, wie in dem Geschehnis des alten Propheten in Juda, in dem jungen Propheten, dass er sich nicht täuschen lasse. Und darin sollte er leben, schreibt er dem Timotheus. Wozu? Auf dass seine Fortschritte allen offenbar seien. 1. Timotheus 4, 15. Dann lesen wir. Das war sein Auftrag, der Auftrag des Timotheus, in welchem er feststehen und in welchem er zugleich auch auszuharren hatte. Und dafür hat er eigens in Ephesus zu bleiben und zu sein und zu wirken und Dienst zu tun. Dies entsprach, wie schon angeführt, der Prüfung Sauls. Und dann bekam dieser Mann, Timotheus, in dem zweiten Brief einen weiteren Auftrag. Und da heißt es umgekehrt. 2. Timotheus 4, 9. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Nicht wahr? Jetzt war Eile geboten, etwas zu tun. Wir schauen hinein in jene Zeit und können sagen, Bereits damals begannen die Tage der Urgemeindezeit dunkler zu werden. Die Auseinandersetzungen außen und innen wurden härter. Weil man begonnen hatte, die Wahrheit ein wenig aufzugeben. Ideen nachzugehen, Kompromisse zu schließen mit dem Gesetz und mit anderen Dingen, wodurch man die Welt wieder ein wenig lieb gewann. Aber auch schämte man sich in jenen Tagen des Gefangenen des Herrn, Paul. Die Eigenwilligkeiten der Gläubigen nahmen überhand, wodurch auch die Einheit der örtlichen Gemeinden mehr und mehr zerschlagen wurde. Das war damals die Situation. Und darum galt es, an der Seite oder an die Seite des Apostels zu treten. Und wie er schreibt, den guten Kampf zu kämpfen. Und in dem Augenblick stand Timotheus wieder in einer Prüfung. Das waren Worte, die er jetzt hören muss. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Diese Prüfung ließ ihm Dinge vor Augen gestellt sein, die wir auch noch sehen müssen. Timotheus schaute aufgrund seiner gesegneten Arbeit in Ephesus auf die dort geöffnete Tür, die er hatte. Und da sah er sich vom Herrn bestätigt. Die geöffnete Tür. Und dann erblickte er und schaute auf die Segensstätte in Ephesus überhaupt, in der Gemeinde, der Stätte seines Wirkens. Und da sieht er eine große Bestätigung Gottes hinsichtlich seines Dienstes. Und dann sieht er im zweiten Brief des Paulus auf die Nachricht des Apostels. Befleißige dich, komm! Und in diesem Moment hatte er in dieser Prüfung stehend sich zu entscheiden. Jetzt kommt die Frage, war er bereit dazu? Geschwister, wenn wir vorher nicht bereit sind, werden wir es auch nicht in der Prüfung sein. Das heißt, unsere Herzen müssen alle Zeit mit Christus tiefst verbunden sein. Wenn sie vorher nicht sind, in der Prüfung wird nichts anderes herauskommen, als das, was wir vorher waren. Es heißt in 2. Timotheus 4,21, befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Uiuiui, sagt der Paulus da Dinge. Das war die wiederholte Mitteilung des Apostels. Und jetzt galt es, durch sofortige Bereitschaft, durch Handeln, ein Ja zu finden. Und zwar nicht irgendwann, sofort Ja. Und wenn wir vorher dieses Ja nicht in unseren Herzen haben, in der Prüfung haben wir es dann nicht. Ich sage es so deutlich. Die Prüfung drückt doch nur das aus, was vorher in unseren Herzen war. Ein Ja zu finden von der Segensstätte Ephesus weg. Sich auf die Seite eines Verlassenen, jawohl, Verlassenen, selbst von solchen, die Mitarbeiter waren, wurde er verlassen, als Zeuge der Wahrheit sich zu stellen. Und Timotheus, was macht er? Er folgte dem Apostel sofort. Aber auch wir, nicht allein der Timotheus, sondern auch wir sind, und immer wieder aufs Neue, vom Herrn her, können wir sagen, in gewaltige Prüfungen gestellt, wo es gilt, festzustehen, auszuharren, nicht in unseren Überlegungen, sondern in Christo zu sein. Das will Gott. Nicht wie der König Saul, sondern wir sollen wie Timotheus gefunden werden. Er ist uns in diesen beiden Prüfungen jenes echte, rechte Vorbild. Und auch wir werden in solche Prüfungen gestellt, um zu handeln und gehorsam zu sein. Nicht wie Amasa, sondern wie Timotheus. Bestehen wir unsere Prüfungen nicht, dann sind wir auch noch nicht brauchbar für die Aufgaben des Herrn. Daher, so haben wir es gelesen, sieht alles. In den Himmeln ist sein Thron, haben wir gelesen. Seine Augen schauen herab auf die Menschenkinder. Seine Augen prüfen auch uns. Die Bibel sagt, den Gerechten und den Gesetzlosen. Saul verlor sein Königreich, weil er nicht warten konnte. Amasa verlor sein Leben, weil er so lässig war, wie er es war. Und wie sieht der Herr uns? Wo liegt unser Vertrauen? Wo sind unsere Blicke hingerichtet? Dort werden auch unsere Handlungen sein. Sind wir treu im Ausharren? Sind wir bereit, die Arbeit, die der Herr uns geheißen hat, sofort zu tun? Die der Herr will, dass wir sie tun? Aber wir können gleich dem Amasa auch viel, viel verlieren. Denken wir an das Wort des Johannes im 2. Brief, Vers 8, wo wir gewandt werden, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Um mehr und mehr in die Abhängigkeit des Herrn zu kommen, bedarf es zuvor der Preisgabe unserer guten Gedanken, unseres guten Willens, von denen wir zutiefst überzeugt sind, wie Saul und wie Amasa, dass sie richtig sind. Aber wir können heute sagen, lernen wir nicht von Saul, lernen wir nicht von Amasa, sondern lernen wir von Timotheus, von Paulus, von Christus. Gottes Wort hat sie uns zu gewaltigen Vorbildern vorgestellt und wir sollten ihm ähnlicher und ähnlicher werden zur Ehre und zur Verherrlichung seines wunderbaren Namens. Amen. Amen.